Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zum 3276. Hamburger Hafenkonzert. Hamburg-Bukta, so heißt eine wenig bekannte Bucht an der Nordwestküste Spitzbergens. Im 17. Jahrhundert begann genau dort die Geschichte des Hamburger Walfangs. Ein Norddeutscher mit friesischen Wurzeln, Ralf Westphal, war neugierig und hat sich auf Spurensuche begeben, was es mit der Hamburger Bucht auf sich hat. Und in diesem Sommer ist er auch hingefahren. Moin und hallo, ich bin Petra Vollquarzen. Spitzbergen, die zu Norwegen gehörende Inselgruppe zwischen Nordkap und Nordpol, ist heute vor allem als spektakuläres Touristenziel bekannt. Svalbard heißt die Region auf Norwegisch, was so viel heißt wie die kalte Küste. Beeindruckende Fjorde und Gletscher, eine unwirtliche und gleichzeitig faszinierende Landschaft. Vor fast 400 Jahren, im 17. Jahrhundert, war Spitzbergen ebenfalls ein begehrtes Ziel für Walfänger. Goldminen des Nordens, so nannten die Holländer die Fanggründe vor der Küste. Ralf Westphal hat nordfriesische Vorfahren und lebt an der Eider in Schleswig-Holstein. Spitzbergen kennt er seit vielen Jahren. Und auch auf die Geschichte der Walfänger wurde er schon früh aufmerksam.
Der erste Berührungspunkt hat viel mit meinem Zivildienst zu tun. Ich war Wattenführer zwischen Nordstrand und Nordstrandisch Moor. Und die Geschichte der Friesen war ein zentraler Teil unserer täglichen Wattführung und das war schon mir bekannt damals. Ich wusste, dass die Spitzbergenfahrt oder besonders die Grönlandfahrt zentrales Thema der Halligfriesen war.
Ralf Westphal ist studierter Biologie- und Sportlehrer, spezialisierte sich später in Norwegen auf Natursport. Er hat promoviert und an den Universitäten von Edinburgh, Marburg und Oslo gelehrt. Bei vielen Wanderungen auf Spitzbergen, sagt er, seien ihm die Walfänger aus dem Permafrost regelrecht entgegengekommen.
Weil ja der Permafrostboden die Särge der bestatteten Walfänger über Jahrhunderte sozusagen an die Oberfläche bringen. Die sind dort begraben und diese Geschichte ist sehr augenfällig.
Heute arbeitet Ralf Westphal für die norwegische Hurtigruten-Reederei. Als Lektor hält er Vorträge an Bord der Expeditionskreuzfahrtschiffe und unternimmt Ausflüge mit Gästen. Spitzbergen kennt er wie aus dem FF. In all den Jahren, die er immer wieder dort war, erregte der Name besonders einer Bucht die Aufmerksamkeit des Norddeutschen, Hamburg-Bukta.
Viele Schiffe fahren in den weltberühmten Walfangfjord, Magdalenefjord, den viele kennen, wenn man sich mit Spitzbergen beschäftigt. Und wir sind immer an einer unscheinbaren Meeresbucht vorbeigefahren, die zwischen Magdalenefjord und den sieben Gletschern, den Seven Glaciers, liegt. Keiner aus Svalbard konnte mir sagen, was in dieser Bucht passiert ist, bis ich dann auf die altdeutschen Texte des 17. Jahrhunderts gestoßen bin.
Ralf Westphal will mehr über die Geschichte der Hamburger Bucht erfahren. Er beginnt zu recherchieren, trägt alles an Informationen zusammen, was er kriegen kann. Inzwischen ist er, was die Bucht und den Hamburger Walfang im 17. Jahrhundert angeht, zu einem echten Experten geworden. Auf einer detaillierten Spitzbergenkarte ist die Bucht eingezeichnet.
Also bei 79 Grad, 31 Minuten im nordwestlichen Teil von Spitzbergen, ein wenig südlich vom Magdalenefjord, vielleicht 2-3 Seemeilen südlich. Dort ist eine kleine Einkerbung in Richtung Osten und das ist die Hamburg-Bukta. Dahinter im östlichen Bereich ist der Hamburg-Gletscher. Auf dieser Karte vom Norwegischen Polarinstitut kann man das sehr deutlich sehen.
Seit langem träumt er davon, die Hamburger Bucht nicht nur auf Karten zu betrachten oder über sie zu lesen, sondern selbst mal hineinzufahren. In diesem Sommer hat sich sein Traum erfüllt, als er wieder einmal mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff MS Fram vor Spitzbergen unterwegs ist, setzt er sich mit interessierten Gästen ins Schlauchboot und fährt hin.
Das war ein absolutes Novum. Man hat von der Schiffsführung diese Hamburg-Bukta eigentlich überhaupt nicht auf der Rechnung. Und jetzt, 2017, haben wir das erste Mal die Hamburg-Bukta unter die Lupe genommen. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf.
Was hat es mit dem Hamburger Walfang im 17. Jahrhundert auf sich? Wie sah das Leben der Walfänger damals aus? Und welche Folgen hatte der exzessive Walfang vor Spitzbergen? Hier im Hamburger Hafenkonzert begeben wir uns heute auf die Spuren der Hamburger Walfänger. 1643. In diesem Jahr beginnt die Geschichte des Hamburger Walfangs, vergleichsweise spät. Andere, erst die Basken, dann die Engländer und vor allem die Holländer, sind schon längst vor Spitzbergen. Mit robusten Schiffen und kleinen Fangbooten, den Schaluppen, fahren sie in den Norden, um vor der Küste Wale zu erlegen und aus ihrem Fett das wertvolle Tran zu gewinnen. Dass die Hamburger in den Walfang einsteigen dürfen, verdanken sie einem hier lebenden Holländer, Johan Behn. Er bekommt das Privileg dazu direkt vom dänischen König.
Ja, 1643 gibt es eine Korrespondenz zwischen dem dänischen König Christian IV. Und den Hamburgern und damit eigentlich zunächst dem Johan Behn, der das Privileg kriegt für eine Bucht, denn Svalbard und damit die Westküste, also Spitzbergen, gehörte der dänischen Krone. Die verteilten einen Teil der Buchten. Er durfte einer dieser sehr geschützten Buchten, von denen es nicht viele gibt auf Spitzbergen, benutzen für das Kochen von Walfleisch, besser gesagt Walspeck.
Johan Behn wird Hamburgs erster Grönlandreeder. Der Begriff Grönlandfahrt übrigens beruht auf einem Missverständnis. Der holländische Entdecker Wilhelm Barents hatte die Inselgruppe von Spitzbergen zunächst irrtümlich für einen Teil Grönlands gehalten. Die Bucht, die die Hamburger zum Walfang nutzen dürfen, ist nicht die allerbeste. Die günstigsten Plätze sind schon vergeben.
Die Buchtenöffnung zeigt in Richtung Westen und dort kommt der Schwell von Jan Mayen und Grönland mit voller Kraft in diese Bucht hinein. Und es gab eine unterseeische Bahre, die auch in den alten Beschreibungen der Schiffsbarbiere, die dort über diese Einfahrt schreiben, dort schon mit sehr viel Sorge diesen Wellengang beschreiben, der vor dem Eingang dieser Hamburger Bucht war.
Die ersten drei Hamburger Walfangschiffe laufen noch nicht von Hamburg, sondern von Amsterdam aus. Eines von Johan Behns Schiffen kehrt 1644 mit voller Ladung nach Hamburg zurück. 820 Fässer Tran, eine enorme Ausbeute. Kein Wunder also, dass in den folgenden Jahren immer mehr Reeder mitmischen wollen beim Walfang.
Es wird auch beschleunigt dadurch, dass es keine Last- und Zollabgaben gibt von Hamburg aus. Und so werden sehr viele Reeder aufmerksam. Und es gibt dann auch eine grönländische Gesellschaft in Hamburg, die dann forciert Schiffe in den Norden schickt.
Das Hauptinteresse, so Ralf Westphal, gilt der dicken Speckschicht der Tiere.
Ja, es gab ja die, geläufig würde man sagen, die Tranfunzeln, also die Laternen wurden damals befeuert mit dem Tranöl unter anderem. Man hat das für die Farbherstellung benutzt teilweise, man hat das als Schmierstoff benutzt. Es gab besonders für die Seifenherstellung ein Bedürfnis, dieses Tranöl zu benutzen. Aber es waren natürlich auch die Barten, also der Fischbein, ganz wichtig. So ein Grönlandwal hat auf jeder Seite, glaube ich, bis zu 360 Barten. Und die waren sehr flexibel. Dort konnte man zum Beispiel das Korsett herstellen für die Betonung der weiblichen Figur.
So wird der Walfang für Hamburg zu einem blühenden Geschäft. Nach und nach bauen die Hamburger immer mehr Schiffe für den Walfang. Vorbild sind die Schiffe der Holländer.
Diese Fleuten, das waren sehr dickbauchige Schiffe, vielleicht 33 Meter, oft bis zu 400 Tonnen schwer. Diese Schiffe sind eisverstärkt gewesen. Man hat sich dort inspirieren lassen von den Holländern, die schon mittlerweile sehr viel Erfahrung aus dem Eis hatten. Man hat dort einen Eisensporn vorne im vorderen Bug gehabt. Dann hat man auch doppelte Plankengänge eingebaut. Man hat extra Verstrebungen mit eingebaut.
Innerhalb von 30 Jahren wird die Hamburger Walfangflotte auf bis zu 83 Schiffe anwachsen. Von Hamburg nach Spitzbergen. Im Frühjahr ging die Fahrt für die Walfänger los.
Über Helgoland, über die Doggerbank, vorbei an Shetland. Und man hat damals sehr gut den Breitengrad definieren können. Der Längengrad war immer noch ein bisschen ein Problem, aber der Breitengrad, mit dem hat man sich dann weiter bewegt in Richtung Spitzbergen.
Einige wenige Fahrten der Walfänger lassen sich heute anhand zeitgenössischer Schiffstagebücher und Journale nachvollziehen. Meist sind es die Schiffsärzte, damals Barbiere genannt, die über die Seereise und den Walfang berichten.
Der Christian Müller war einer dieser Schiffsbarbiere, der dort die Abfahrt von zwei Schiffen beschreibt. Nämlich am 30. April 1648 fahren zwei Schiffe der Schwarze Adler und St. Maria in Richtung Norden. Und sie werden mehr als knappe 9 Wochen brauchen, um in den Norden zu kommen. Es passiert einiges auf dieser Reise. Das ist einer der ganz wenigen detaillierten Beschreibungen dieser Nordmeer-Tour in Richtung Svalbard.
Zu Beginn der Hamburger Grönlandfahrt werden die Wale noch direkt vor der Küste gejagt.
Man hat die Hamburger Bucht als Schutzhafen benutzt. Bei einer Sichtung eines Blas ist man entweder mit dem Mutterschiff rausgesegelt oder wenn diese Wale direkt vor der Bucht waren, dann ist man dort auch herausgerudert. Und dann hat man eigentlich mit mehreren Schalupen diesen Wal angegriffen, indem man also durch einen Wurf der Harpune den Wal zunächst festmachte. Das war der Begriff damals. Und dann hat man später mit einem Lanzenstich im Lungenherzbereich den Gnadenstoß sozusagen durchgeführt.
Der Wal, auf den es die Walfänger abgesehen haben, ist der sogenannte Grönlandwal.
Der Grönlandwal war deshalb interessant, weil er ein sehr langsam schwimmender Wal war. Dieser Wal war aber auch der häufigste Wal.
Von einer Anhöhe aus halten die Harpuniere Ausschau. Wird ein Wal gesichtet, schallen die Rufe durch die Bucht. Für alle das Zeichen, es geht los.
Fall überall heißt das. Also das bedeutet, wenn der Wal gesichtet wurde, dann hieß das für alle vom Schiffsjungen bis zum Kapitän, dass man alle Utensilien, die man in der Hand hatte, fallen lassen sollte. Und man hat dort dann die Jagd angefangen.
Der Hamburger Schiffsarzt Friedrich Martens schildert die Jagd in anschaulichen Worten.
Wenn der Walfisch mit der Harpune getroffen, müssen der Linienschießer und die Männer in den Schlupen wohl Achtung geben, dass die Linie in schneller Fahrt nicht verwirret und von der Seite der Schlupe komme. Sonst wird die Schlupe umgeworfen und kostet manchen guten Mann sein Leben.
Es dauert Stunden, manchmal auch einen halben oder ganzen Tag, bis es gelingt, den Wal zu töten.
Es war eigentlich eine Ermattungsjagd, in dem also mehrere Schalupen sich an diesen Wal anhafteten. Der Wal ist abgetaucht, manchmal auch unter Eisfeldern, was sehr viele Unfälle verursachte.
Auch Schiffsarzt Friedrich Martens beschreibt die Gefahr, in der sich die Männer in den kleinen Schalupen befanden.
Wenn der Walfisch sich aus dem Wasser hebet, schlägt er gemeiniglich mit dem Schwanz um sich, dass das Wasser staubet. Eine Schlupe achtet er wie Staub, denn er schlägt sie zu kleinen Splittern.
Nachdem der Wal gefangen ist, beginnt an Land die Verarbeitung. Der Walspeck wird erst herausgeschnitten und dann in großen Kupferkesseln gekocht. Der Hamburger Schiffsarzt Christian Müller beschreibt die schwere Arbeit an Land 1648 so.
Wie viel war noch zur Heimfahrt zu tun? Aber es wurde nie dunkel. Um Ende Juli weiß man in diesen Landen von keiner Nacht, sondern, wenn klar Wetter ist, so scheinet die Sonne Tag und Nacht hindurch. Wenn nur der Proviant nicht so knapp geworden wäre.
Der Walfang im Eis mit kleinen Booten ist riskant. Aber die Walfänger sind auch noch einer anderen Gefahr ausgesetzt, Skorbut. An vielen Skeletten, die auf Spitzbergen gefunden wurden, lässt sich die Krankheit nachweisen, so Ralf Westphal.
Skorbut ist eine C-Vitamin-Mangelerkrankung. Und die Walfänger sind zu früh oft, also das bedeutet im Februar zum Teil, schon in See gestochen und waren durch die lange Winterszeit streng genommen schon geschwächt.
Pflanzen, die in der Hamburg-Buchta wachsen, hätten gegen Skorbut helfen können. Das aber wussten die Walfänger in den frühen Jahren noch nicht. Hutwalker, Amsink oder Rosen. Die Namen vieler Hamburger Walfangräder kennen wir bis heute und sei es von Straßennamen. Auffällig viele der Hamburger Grönlandräder waren Mennoniten, Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden und erfolgreiche Kaufleute. Räder und Schiffe waren hamburgisch. Die Besatzung auf den Walfangschiffen kam oft von den friesischen Inseln, von Föhr, Amrum oder Sylt. Lukas Knauer war auf Föhr und hat sich dort auf Spurensuche begeben.
In Niblum auf Föhr läuft ein alter Mann mit Schirmmütze über den Friedhof. Im Hintergrund erhebt sich der Friesendom, die älteste Dorfkirche Schleswig-Holsteins. Nikels Olufs war früher mal Amtsvorsteher der Insel, heute arbeitet der 79-Jährige als Fremdenführer, und zwar ehrenamtlich. Auf dem Niblumer Friedhof finden sich viele Hinweise auf die Walfangvergangenheit der Insel, sagt er, und deutet auf einen reich verzierten Grabstein.
Das heißt, nur ganz Wohlhabende konnten sich so einen Stein leisten. Zum Beispiel sehen wir hier ein Schiff, das abgetakelt ist. Das war das Zeichen dafür, dieser Kapitän ist alt gestorben. Er war 53. Das war alt früher. Das war sehr alt sogar. Und zum Beispiel erkennt man an diesem Schiff, dass es ein Walfänger ist. Er hat hier an der Seite die kleinen Schaluppen, wo man den Wal mitgejagt hat.
Der Walfang im nördlichen Eismeer ist im 17. und 18. Jahrhundert die wichtigste und auch einzige Einnahmequelle der Föhrer. Denn Landwirtschaft lohnt sich nicht auf der Insel, erklärt die Leiterin des Friesenmuseums in Wiek auf Föhr, Jutta Kolbaum-Weber.
Hier auf der Insel ist nicht genug Getreide gewachsen, um die Bevölkerung zu ernähren, und Getreide ist eben früher das Hauptnahrungsmittel gewesen, vor allem in Form von Getreidebrei. Wenn man genug hatte, dann stand so ein Topf auf dem Herd morgens, mittags und abends. Es ist nicht genug Getreide gewachsen, weil wir hier einen sehr sandigen und eher unfruchtbaren Untergrund haben.
Deshalb heuern die Föhrer Seeleute auch auf niederländischen, dänischen und dann auch auf Hamburger Schiffen an, um in den Buchten von Spitzbergen auf Walfang zu gehen. Jens Jakob Eschels fährt im Alter von 11 Jahren zum ersten Mal als Schiffsjunge mit. Gleich seine erste Reise geht schief.
In der Nacht fing das Eis an zu drängen und um 2 Uhr morgens wurde alle Mann aufs Deck gerufen. Rasch wurden die Vorräte, Erbsen, Grütze, Fleisch, Speck und Butter aufs Eis gebracht, denn das Schiff fing schon an zu krachen. Da kippte unser Schiff plötzlich ganz auf die Seite und der Kommandeur befahl: Kapp die Masten, kapp die Masten.
So geschehen im Sommer 1769 bei Grönland. 3 Tage und Nächte muss der Föhrer Schiffsjunge Eschels auf dem Eis ausharren, ehe ihn und seine Kameraden ein anderes Walfangschiff aufsammelt. Die Föhrer gelten unter den holländischen, hanseatischen und dänischen Reedern als erfahrene Seeleute. Sie arbeiten als Harpuniere, Steuermänner oder gar Kommandeure. Ermöglicht hat diese Entwicklung wohl erst der Inselpastor Ricardus Petri. Er gilt als Begründer der privaten Föhrer-Navigationsschulen. Hier lernen die jungen Insulaner seit Anfang des 17. Jahrhunderts alles, was ein Walfangkommandeur wissen muss.
Da ich die Steuermannskunst lernen wollte, besuchte ich in diesem Winter die Steuermannsschule, und zwar von 6 bis 12. Denn tagsüber hatte der Lehrer Nickels Wögen, welcher auch in jüngeren Jahren zur See gefahren und nun das Uhrmacherhandwerk trieb, keine Zeit. Jeder Schüler brachte seine Rechentafel mit und diese musste jeden Abend vollgerechnet werden. Ich rechnete an 35 Abenden die ersten beiden Rechenbücher durch und bezahlte für jeden Abend 1 Schilling.
Zu jener Zeit kann jeder Inselbewohner eine Kommandeursausbildung machen, unabhängig davon, ob die Familie viel oder wenig Geld besitzt. Denn der Unterricht ist entweder sehr günstig oder komplett kostenlos. Nur Offiziere werden später am Fang beteiligt, heißt, je mehr Wale, desto höher der Verdienst. Auch deshalb ist diese Ausbildung so beliebt. Ein Föhrer-Walfänger hat stark davon profitiert, sagt Museumsleiterin Jutta Kolbaum-Weber.
Unser Vorzeige-Walfänger, der glückliche Matthias Petersen, ist 50 Mal nach Grönland gefahren und hat in seinem Leben 373 Wale gefangen. Der hat mehr Geld verdient als andere, weil er eben sehr viel Glück gehabt hat.
Von April bis September sind die Föhrer-Walfänger unterwegs. Die Frauen bleiben zu Hause, kümmern sich um Haus und Hof, bestellen die Felder und versorgen die Tiere. Als dann Ende des 19. Jahrhunderts die Fangerfolge ausbleiben, verlagern die Föhrer-Seeleute ihr Geschäft. Weg von der Jagd hin zum Handel. Der ehemalige Föhrer-Schiffsjunge Jens Jakob Eschels hat übrigens eine glanzvolle Karriere hingelegt, sagt Nickels Olofs.
Er war mit 50 so wohlhabend, dass er nach Altona verzogen ist. Altona war dänisch. Und wer da hinging, der kriegte Privilegien, Privilegien, Privilegien. Später hat er selber Schiffe ausgerüstet und in alle Welt geschickt.
Heute liegt er in Altona begraben. Dort ist auch eine Straße nach ihm benannt.
Viel haben wir jetzt schon gehört über die Hamburg-Bukta auf Spitzbergen. Jetzt fahren wir mal rein in die Bucht. In diesem Sommer war Ralf Westphal wieder mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff MS Fram unterwegs und ist bei der Gelegenheit mit einer Gruppe von Touristen in der Hamburger Bucht gewesen. Eine Premiere, nicht nur für die Ausflugsgäste, sondern auch für ihn.
We are going to Hamburger Bukta.
Die MS Fram der Reederei Hurtigruten liegt im Magdalenefjord an der Nordwestküste Spitzbergens vor Anker. Am späten Nachmittag werden 2 Tenderboote klargemacht zum Ausflug.
Okay, ladies and gentlemen, welcome to our boat cruise to Hamburg Buchte. Ja, meine Damen und Herren, wir fahren jetzt raus aus dem Magdalenefjord. Bei relativ gutem Wetter, windstill fast, geht's zur Hamburger Bucht.
Insgesamt 19 Frauen und Männer sitzen im Motorboot. Franzosen, Italiener, Engländer, Schweizer, Deutsche. Die Bedingungen sind ideal. Es ist sonnig, ungefähr 5 Grad, nur eine leichte Brise weht. Knappe 2 Seemeilen sind es bis zur Hamburger Bucht. An der Einfahrt wird das Wasser kurz flacher.
Wir haben gerade 3 Meter überfahren von der Bahre. Vor uns öffnet sich eine enorme Wetterlandschaft, vielleicht 600-700 Meter Basaltgestein, kathedralförmig, und davor ein riesengroßer Gletscher, der Hamburger Brenn. Und auf unserer Steuerbordseite sehen wir schon die ersten Specköfen.
In der fast kreisrunden Bucht, die 2x2 Kilometer misst, liegt schon eine private Segeljacht. An diesem Tag gibt es so gut wie keinen Schwell. Der Bootsführer macht den Motor aus und es wird ganz still. Ehrfürchtig staunend lassen die Ausflugsteilnehmer den Blick schweifen.
Fantastisches Wetter heute und natürlich die Felswände rundum, die Farben, das Weiß der Gletscher mit dem Grün und dem Grau, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll.
Ralf Westphal aber möchte den Touristen von der MS Fram auf diesem Ausflug noch mehr bieten als beeindruckende Landschaftsansichten. Auf Englisch und Deutsch erzählt er von der Geschichte der Hamburger Walfänger, genau an diesem Ort.
Welcome in Hamburg Buchta. Also der Grund, dass wir hier reingefahren sind, hat viel mit der deutschen Grönlandfahrt zu tun. Man hat hier sehr spät im Kielwasser der Holländer ist man hier auf Walfang gegangen und man hat diese Bucht zugewiesen bekommen vom dänischen König. Diese Bucht hatte ein Problem, sie war einfach zu offen. Sie war dem Swell ausgesetzt, der von Jan Mayen von Grönland kommt.
Auf dem Boot erzählt Ralf Westphal von den Walfängern des 17. Jahrhunderts, versucht einen Eindruck zu vermitteln, wie ihr Alltag aussah, was die Ängste und Gefahren waren.
Das große Problem, was man hatte damals, war natürlich die Abfahrtzeit. Im Juli, Ende Juli, war schon sehr spät. Und es gibt einen Vorfall hier in der Hamburger Bucht, wo das Volk, das war der Name der Schiffsbesatzung, schon fast ihr Leben sozusagen aufgab. Nämlich, dass hier eine Blockade war vor dem Eingang. Und so konnte man also nicht raussegeln. Und man hat gebetet, dass das Eis dann endlich hier sich verziehen soll. Und genau das passierte nicht, sondern es kam ein großer Sturm. Später sah man ein, dass das göttliche Führung gewesen sein muss, weil wenn die dann draußen in dem Sturm unterwegs gewesen wären, würden sie wahrscheinlich wie viele andere ihrer Zeitgenossen untergegangen sein.
Die Frauen und Männer im Boot hören aufmerksam zu, stellen Fragen.
Wo sind die Eisbären in der Hamburg-Buchta? Ich kann Ihnen garantieren, während der Walfangszeit gab es so einen bestialischen Gestank der Walkadaver, dass die Walfänger hier vor Ort mit Musketen mindestens 6-7 Eisbären ständig fortjagen mussten.
Der Anblick der Bucht und dazu die Erklärungen von Ralf Westphal. Eindrucksvoll, findet ein Tourist aus der Schweiz. Was ihm durch den Kopf geht, wenn er an die Walfänger von damals denkt.
Nicht beneidenswert. Also ich höre es lieber aus ihrem Mund, wie die gelebt haben, als dass ich selber das hätte durchleben müssen.
Etwa eine Stunde dauert der Ausflug. Dann fahren die Motorboote wieder los, zurück zum Ankerplatz der MS Fram. Auch für Ralf Westphal, der sich mit der Geschichte des Ortes schon so viel beschäftigt hat, war es etwas Besonderes, die Hamburg-Buchta endlich mal mit eigenen Augen zu sehen.
Ja, ich habe mir vorgestellt, also was für Gestalten dort an den Specköfen gestanden haben, ob die Friesisch miteinander gesprochen haben, ob die vielleicht Plattdeutsch sprachen, die Lingua Franca, der See damals war ja auch unter anderem auch Plattdeutsch. Vielleicht haben sie ihre nordfriesische Frau vermisst, vielleicht höre ich Leute fluchen. All das geht so einem durch den Kopf und man weiß, dass es ein geschichtsträchtiger Platz ist. Gleichzeitig ist das alles vergangene Zeit. Wir sind dort mit einem Tenderboot, ein modernes Tenderboot unterwegs und wir steigen eigentlich in die alte Zeit hinein. Das ist eigentlich schon ein bewegender Moment.
Hamburg also wurde 1643 zur Walfangstadt. Als über die Jahrzehnte die Flotte immer größer wird und die Schiffe mit wertvoller Fracht die Elbe hinaufkommen, zieht die Nachbarstadt Altona nach. Wie in Hamburg sind es auch in Altona Mennoniten, die als Reeder Walfangschiffe in den Norden schicken. Vanessa Hirsch vom Altonaer Museum.
Der Altonaer Walfang begann mit der Familie van der Smissen, die 1685 hier in Altona die erste Reederei für den Walfang und die Grönlandfahrt gründeten. 1688 verließ der erste Altonaer Walfang die Stadt und das war ein Schiff, das die van der Smissens beredert hatten.
Das Altonaer Museum hat eine ganze Reihe von Ausstellungsstücken, die an die Geschichte des Walfangs erinnern. Vanessa Hirsch bleibt vor einem der Gemälde mit Walfangszenen stehen.
Auf dem Gemälde nimmt man als erstes eine Beschriftung wahr, vis vincitur arte. Das ist Latein und heißt in der Übersetzung, dass die Kunstfertigkeit arte die Kraft besiegt. Und das Motto bezieht sich darauf, dass die Kunstfertigkeit und das Geschick der Walfänger in der Lage ist, eine so große und so starke Kreatur wie den Wal zu besiegen, sprich zu erlegen und zu Walfangprodukten zu verarbeiten.
Mehrere Schiffe sind zu sehen, die von Eisschollen umgeben im Meer liegen. Dazwischen sind Ruderer und Harpuniere in kleinen Schaluppen auf Waljagd.
Da sieht man einen Wal, der offensichtlich also so verletzt ist, dass der Blas, also seine Atemluft, schon ganz rot von Blut ist. Das heißt, er ist wieder aufgetaucht und der Mann vorne, der Harpunier auf der Schaluppe, wird ihm jetzt vermutlich mit einer langen Lanze den Todesstoß versetzen.
Cornelia Botha ist Restauratorin am Altonaer Museum. Zwischen den Gemälden gibt es in einem der Schaukästen ein plastisches Walfangmodell. Zu sehen ist, wie gerade einem Wal die Speckschicht abgezogen wird. Ein Modell in einer anderen Vitrine zeigt, wie der Fang nach Hause transportiert wurde.
Man sieht den Laderaum eines Walfängers und der Raum ist gefüllt mit Fässern. Das ist ein Halbmodell des berühmten Walfängers Flora.
Weiter geht's durchs Museum. Spurensuche rund ums Thema Walfang. In einer Vitrine sind die unterschiedlichsten Gegenstände zu sehen, allesamt hergestellt aus Walprodukten.
Jeder wird die großen Unterkiefer von Walen kennen, die also vielfach als Einrahmungen und Torbögen für Grundstücke verwandt worden sind. In dieser Vitrine sieht man kleinere Materialien, wie zum Beispiel die Walbarte von dem zahnlosen Bartenwal. Die ist also gespalten worden. Das ist ein hornartiges Material, aus dem man Gestelle für Regenschirme gemacht hat, aus denen man Verstärkungen für Korsetts für die Damen machte. Hinten rechts sieht man einen dreibeinigen Hocker, dessen Sitzfläche tatsächlich aus einem Walwirbel entstanden ist. Der ist leicht gewölbt. Es wirkt so, als ob man sehr bequem auf diesem Hocker sitzen könnte.
Das Altonaer Museum, erzählt Cornelia Botha, hat noch viel mehr Objekte rund um den Walfang. Nicht alle sind zurzeit ausgestellt. Das Geschäft mit dem Wal. Wie die Hamburger haben auch die Altonaer davon profitiert. Die Altonaer Familien, die unter anderem mit dem Walfang ihr Geld verdient haben, haben die Stadt entscheidend mitgeprägt, sagt Vanessa Hirsch.
Walfang war ein wichtiger Wirtschaftszweig im ausgehenden 17., im 18. Jahrhundert. Und das ist gerade die Epoche, in der Altona ganz entscheidend wuchs, in der Altona sich zu einer wichtigen Handelsstadt entwickelte. Offensichtlich war es möglich, im Walfang sehr hohe Gewinne zu erzielen. Und diese Gewinne beförderten natürlich die Entwicklung der Stadt ganz ungemein.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Seit 1643 also durfte Hamburg die Hamburg-Bukta auf Spitzbergen zum Walfang nutzen. Sehr lange dauert die Geschichte des Hamburger Walfangs dort allerdings nicht, gerade mal 5 Jahre. Der Grund: durch die intensive Jagd aller Walfangnationen hat die Zahl der Grönlandwale an der Küste rapide abgenommen.
Ja, es war also alles andere als nachhaltig. Man hat damals maximal die Naturressourcen ausgebeutet. Es gab damals keine Walschutzgedanken natürlich. Die sich sehr langsam reproduzierenden Grönlandwale sind komplett überfischt worden.
Die holländischen Walfänger und dann auch die Hamburger folgen den Walen und fahren mit ihren Schiffen weiter hinaus aufs Meer bis an die Packeisgrenze. Spitzbergen verliert seine Bedeutung als Walfangziel. Die Jagd nach dem Wal wird nun noch mühevoller und gefährlicher, als sie vorher schon war.
Die Wale wurden auch in offenen Eisfeldern, in Treibeisfeldern gefangen. Dort drohte die Gefahr, dass die Schaluppen des Öfteren unter das Eis gezogen worden sind. Man hat die Mutterschiffe auch direkt an die Packeisgrenze abgeparkt und hat dort den Wal dann geflänzt, aber immer mit der Gefahr, dass neue Eisfelder sozusagen diesen ursprünglich sicheren Standort des Schiffes bedrohten. Und so gibt es immer wieder Vorfälle von Schiffbrüchigen. Und es gibt auch sehr viele Berichte von überfüllten Walfangschiffen, die dann Schiffbrüchige übernommen haben.
Weit weg von der Küste müssen die Wale nun auch auf See verarbeitet werden. Dazu wird der Wal seitlich am Schiff festgemacht und geflänzt. Ihm wird die Fettschicht abgezogen. Statt des fertigen Trans werden nun geschnittene Speckstücke nach Hamburg transportiert. Wahrscheinlich im Jahr 1649 entstehen die ersten Hamburger Tranbrennereien auf dem Hamburger Berg vor dem Millerntor. Schiffsarzt Friedrich Martens beschreibt es so:
Bei der Tranbrennerei vor Hamburg schütten sie das Fett aus den Fässern in einen großen hölzernen Trog. Aus dem Trog füllen es 10 Männer in den großen Kessel. Unter den Kessel legt man Feuer und wird darin gekocht und ausgebraten.
Der Gestank, der beim Tranbrennen entsteht, verbreitet sich nun nicht mehr weit weg in der Bucht auf Spitzbergen, sondern direkt vor den Toren der Stadt. Die Hamburger fühlen sich belästigt und beschweren sich.
Der Speck, woraus der Tran gekocht wird, ist in die völlige Fäulnis getreten. Mithin ist es unstreitig, dass die Ausdünstungen von dem kochenden Tran, besonders im Sommer bei der starken Hitze, unleidigst, abscheulich, pestilenzialisch sind. Wir kennen Leute, die von dem Dunst und Geruch im Vorbeigehen ohnmächtig geworden sind.
Insgesamt unternehmen die Hamburger bis 1861 etwa 6000 Arktisfahrten zum Walfang und Robbenschlag. So zählt es die Glückstädterin Wanda Ösau, die selbst aus einer Walfängerfamilie stammt und die sich über Jahrzehnte mit der Grönlandfahrt beschäftigt hat. Die Hamburger Bucht auf Spitzbergen ist dabei nur ein kurzes Kapitel. Als 1653 das Privileg für die Hamburg-Bukta ausläuft, wird kein Gesuch um Verlängerung gestellt. Wie ist der Walfang vor Spitzbergen und später weiter draußen im Meer aus heutiger Sicht einzuschätzen? Was waren die Folgen? Was für Lehren kann man aus der Geschichte des Walfangs ziehen? Karl-Hermann Kock ist Fischereibiologe und beschäftigt sich wissenschaftlich mit Walen. Bis zu seiner Pensionierung war er Mitarbeiter des Thünen-Instituts für Seefischerei an der Palmaille. Ja, sagt er, der Walfang ist ein Beispiel von vielen, wie der Mensch versucht hat, die Natur zu nutzen, mit dramatischen Folgen.
Es wurde eine Ressource entdeckt, es wurde auf die Ressource losgegangen, die Zahl der Schiffe nahm dramatisch zu und irgendwann waren die Bestände überfischt und die Technik der Schiffe wurde ja auch deutlich verbessert. Das heißt also, wenn sie mit der alten Technik 10 Wale fingen, konnten sie mit der neuen Technik vielleicht 50 oder 100 in der gleichen Zeit fangen. Das war schon sehr entscheidend. Und das hat sich eigentlich bis in die heutige Zeit immer fortgesetzt.
Karl-Hermann Kock saß unter anderem als deutscher Vertreter im Wissenschaftsrat der IWC, der Internationalen Walfangkommission. 1982 hat die Kommission ein Fangverbot für Großwale beschlossen, das 1986 in Kraft trat und bis heute gilt.
Bis die Bestände sich so weit erholt haben, dass wieder Walfang stattfinden können. Das ist sehr unwahrscheinlich für die allermeisten Bestände, für die nächsten 30 oder 40 Jahre noch mindestens.
Wale, sagt Karl-Hermann Kock, sind ein wichtiger Teil des maritimen Ökosystems. Viele Nationen, die früher selbst auf Walfang gegangen sind, lehnen ihn heute ab, aber bekanntlich nicht alle.
Die Fronten sind also nach wie vor klar. Auf der einen Seite sind die Walfanggegner, da gehören die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und so weiter dazu. Und auf der anderen Seite sind das die Japaner, die Norweger, die Isländer, die also natürlich vehement für den Walfang stimmen nach wie vor.
Er selbst hält es für absolut richtig und angemessen, dass der Fang von Walen verboten ist und bleibt.
Also ich möchte, bevor ich darüber wieder diskutiere, möchte ich wirklich sehen, dass ein Bestand sich wieder zu 70% oder sowas seiner Originalgröße befindet. Und dann kann man mit mir darüber diskutieren, ob man den Wal jagt.
Und wie steht es heute um den Walbestand vor Spitzbergen? Dort also, wo Basken, Holländer, Engländer und auch die Hamburger auf Jagd nach Grönlandwalen gegangen sind?
Es gibt Wale vor Spitzbergen, aber relativ wenig. Interessanterweise, die Grönlandwalbestände vor Kanada, vor Grönland sind dabei, sich gut zu erholen. Aber um Spitzbergen ist immer noch so eine Art Loch.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Diesmal mit einem weiten Blick zurück in die Stadtgeschichte. Wir waren unterwegs auf den Spuren der Hamburger Walfänger im 17. Jahrhundert. Ralf Westphal, Norddeutscher mit friesischen Wurzeln und heute als Lektor und Expeditionsleiter auf Hurtigrutenschiffen unterwegs, hat seine Faszination für die Hamburg-Bukta, die Hamburger Bucht auf Spitzbergen, mit uns geteilt. Die Geschichte der Walfänger für ihn einfach beeindruckend.
Wenn man sich überlegt, diese gefahrenvolle Anreise, das war wie eine Reise zum Mond, wenn man sich die Distanzen anschaut und die Unverfrorenheit auf der einen Seite, aber dann auch die Gottesfürchtigkeit, die dazu geführt haben, dass man dort sich diesen Elementen ausgesetzt hat. Das beeindruckt mich schon, denn auch in der modernen Zeit ist die Seefahrt auch in eisgefüllten Gegenden nicht ganz ohne. Und wenn man sich dann die Ausrüstung, die Schiffe, dieses Navigationswissen der damaligen Zeit sich anschaut, das Motto ist, wird wohl schon gut gehen.
Im Moment ist Ralf Westphal gerade wieder auf einem Expeditionskreuzfahrtschiff, zurzeit vor der norwegischen Küste. Auf Spitzbergen wird er im kommenden Sommer wieder sein und dann höchstwahrscheinlich auch noch mal wieder mit Gästen einen Abstecher zur Hamburger Bucht machen. Soweit für heute im Hamburger Hafenkonzert. Tschüss, ich bin Petra Volkwarzen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.